Um München, der Podcast der Landkreisgrünen.
Hallo zusammen bei der neuen Folge unseres Landkreis-Podcasts. Hier ist die Sabine.
Und hier ist der Freddy.
Und hier ist die Ella.
In unserer heutigen Folge geht es um Frauen, um Quoten und natürlich um unseren Landkreis. Und gerade gab es ja auch ein aktuelles Cover von einer bekannten deutschen Zeitung, die wir hier nicht nennen. Da ging es um das Thema Quotenfrauen. Ganz viele Frauen waren auf der Titelseite und haben sozusagen gesagt, ich bin eine Quotenfrau, was ja schon eine interessante Aussage ist in diesen Zeiten. Was haltet ihr denn da davon?
Also irgendwie mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war erstmal so mutig. Ich glaube, ich würde im Moment mich nicht trauen zu sagen, hallo, ich bin die Ella und ich bin eine Quotenfrau. Ich finde, es ist immer noch negativ behaftet und wird auch noch als Schimpfwort verwendet. Und deswegen finde ich das im Moment noch ganz schwierig, stolz drauf zu sein, eine Quotenfrau zu sein.
Also ich kann dich da sehr gut verstehen, auch wenn ich jetzt aus so einer außenstehenden Perspektive das sagen kann. Trotzdem halte ich, also ich habe mich gefreut, dass diese Debatte aufgemacht wird. Ich halte den Weg auch für einen guten. Ich glaube, dass wir, wenn wir eine Frauenquote einführen wollen, dafür sorgen müssen, dass dieser Begriff nicht mehr negativ besetzt wird, sondern in ein positives Licht gestellt wird, damit wir eine positiv besetzte Frauenquote einführen können. Denn die Frauenquote ist wichtig, ja, weil sie einfach gleichberechtigte Teilhabe in allen möglichen Bereichen garantiert. Und da soll es ja auch ein bisschen heute drum gehen, in welchen Bereichen Frauen noch benachteiligt sind aktuell und wie das zustande gekommen ist.
Ja, aber ich meine, ich glaube, du bist gar nicht eine Drittperspektive, weil du bist ja auch ein Quotenmann. Also im ersten Sinne generell, wir haben auch eine Männerquote von leider 70-80%, aber wir haben eine Männerquote und das heißt, du bist auch ein Quotenmann und vor allem bei den Grünen bist du ein Quotenmann.
Ja, stimmt. Unter der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, ich erinnere mich gerade an die Aufstellungsversammlung. Das ist der Zeitpunkt, an dem man die Listenzusammenstellung beschließt vor einer Wahl. Und da habe ich auf Platz 6 kandidiert und bevor ich kandidiert habe, war so, okay, jetzt kommen wir zu Platz 6.
Ja.
Das ist ein Männerplatz. Oder es ist ein offener Platz, aber da sollte ein Mann kandidieren. So ist ungefähr die Ansage da gewesen. Deswegen bin ich auch ein Quotenmann. Ja, stimmt. Hast du recht.
Und umso mehr muss man ja drüber reden, dass das eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Also bei den Grünen gibt es ja diese Quoten und dieses Prinzip Doppelspitze und die paritätisch besetzten Listen. Also das quasi Frau, Mann, so sich abwechselt. Das gibt es, glaube ich, seit unserer Gründung, was sehr viele Jahrzehnte her ist. Warum ist das was Negatives? Ja, wir leben das, wir sind damit sehr erfolgreich. Ich denke, viele Menschen teilen das Ziel, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in der Politik sein sollten und auch natürlich in anderen und vielen anderen Lebensbereichen. Warum soll dann der Weg dahin sozusagen was Anrüchiges sein? Aber dieser Begriff Quotenfrau, den kenne ich eigentlich auch eher als Abwertung. Und umso cooler, dass man jetzt hat, was Positives draus macht. Weil eigentlich ist es was Positives. Wir gehen da einen Schritt weiter und wir sehen ja auch bei uns im Landkreis, dass es eigentlich eine heimliche Männerquote gibt.
Ich glaube, von einer heimlichen Männerquote kann man fast gar nicht mehr reden, weil es ist schon sehr offensichtlich, dass wir in 29 Gemeinden nur 3 weibliche Bürgermeisterinnen haben. Das ist die Barbara Boken in Sauerlach, die Mindy Konvitschny in Hünkirchen-Siegertsbrunn und die Susanna Tausendfreund in Pullach.
Eine Grüne übrigens.
Genau, und das ist, also es ist schon bezeichnend. Wir schaffen es zwar im Kreisrat auf eine paritätische Verteilung von 35 weiblichen und 35 männlichen Abgeordneten, allerdings haben wir einen männlichen Landrat und wir haben meistens männliche Fraktionsvorsitzende, außer bei den Grünen, da haben wir eine Doppelspitze mit der Susanne und dem Christoph. Und das ist schon sehr signifikant, dass deutlich mehr Männer Bürgermeister sind in Deutschland. Wenn man das sich deutschlandweit anguckt, sind es 9,8% gerade mal an Frauen, die Bürgermeisterin werden, sagt das Katapult-Magazin. Und wenn man das dann vergleicht.
Das ist schon ganz schön wenig, ja.
Ja, das ist ganz schön, also es ist wirklich ganz schön wenig. Wir sind besser als die Türkei mit 3,2%, aber ich glaube, die Türkei sollte auch nicht der Maßstab sein, was die Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen aussagt.
Ja.
Und wenn wir nach Skandinavien gucken, Finnland 30,5%, Schweden 32,1%, Norwegen 28%, da sind wir weit von hinweg, aber das sind skandinavische Länder. Da denkt man immer, okay, da ist Gleichberechtigung sowieso super toll. Okay, ich kann aber auch, also die Zahlen aus Polen mit 12% und der Ukraine mit 23% gehen dann halt in eine andere Richtung irgendwie.
Ja, ich meine, wenn man gerade die politische Situation in Polen verfolgt, dann ist es gerade nicht ein Zuckerschlecken für Frauen. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass Polen da besser aufgestellt ist wie wir, die eigentlich in Frauenrechten weiter voraus sind wie in Polen.
Ich glaube, wir sind...
Sagen wir zumindest.
Genau, ich glaube, wir sind sozusagen auf der Zielebene, sind wir, glaube ich, würden wenige Deutsche sagen, Frauen und Männer sollten nicht gleichberechtigt sein und man sollte nichts dafür tun, dass es besser wird oder so, was ja auch in unserem Grundgesetz steht als Ziel. Ich glaube, das ist ziemlich Konsens, aber an der Umsetzung hapert es halt gewaltig. Und ich finde die Zahlen total interessant, die du gerade gesagt hast, Freddy. Aber damit ist es ja nicht getan. Also warum braucht es denn überhaupt diese Angleichung, sage ich jetzt halt mal? Warum sind 10% so unfassbar wenig? Weil halt damit 90% männliche Perspektiven in der Politik jetzt halt in dem Fall vorherrschend sind. Und natürlich bringen Männer ihre Lebenswelt und ihre Perspektiven und ihre Erfahrungen mit. Und ich sage auch gar nicht, dass die schlecht sind, aber sie sind halt einseitig. Und ich glaube, dass sozusagen verschiedene Geschlechter, verschiedene Altersgruppen, verschiedene auch Hintergründe, Erfahrungen auch zu einer besseren Politik führen. Und damit habe ich zumindest bei den Grünen auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass es uns schadet, dass wir so feministisch unterwegs sind. Also allein schon unsere Kreistagsfraktion hier im Landkreis München, wir sind überdeutlich in der Mehrheit, was die Frauen angeht. Die Wählerinnen und Wähler haben bei der Kommunalwahl die Frauen nach vorne gewürfelt, sozusagen auf der Liste, haben sie nach vorne gekreuzelt. Das fand ich interessant. Bei anderen Parteien ist das nicht so zu beobachten, aber es ist eine coole Art zu arbeiten auf jeden Fall. Und auf einmal kommen ganz andere Themen auf in der Kommunalpolitik.
Vielleicht kann man sich das auch so erklären, dass erstmal ein Angebot herrschen muss, dass man dann überhaupt wählen kann. Also wenn zum Beispiel nur 5 Frauen unter 50 Plätzen, also mit Frauen belegt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja vielleicht recht gering, dass du als Frau oder als Wählerin da auch eine Frau dabei ist, die dir gefällt. Und wenn es Hälfte-Hälfte ist, dann ist da die Wahrscheinlichkeit größer, dass unter den Frauen auch eine dabei ist, die dir gefällt. Und
politisch.
Ja, genau, politisch. Also es ist ja nicht immer so, dass nur weil es eine Frau ist, heißt es sofort, dass sie mir gefällt. Aber ich möchte doch genauso viel Auswahl an Frauen haben wie an Männern. Und wenn ich dann genug Auswahl habe, dann findet sich vielleicht auch eine Frau, die ich wirklich gut finde. Und die würfel ich dann vor. Und das anscheinend passiert. Und deswegen, wir haben halt genug Auswahl geboten. Eben Hälfte, Hälfte. Und ich meine, die Leute, die dann gewählt werden, das sind dann Entscheidungsträger, die nicht nur für Männer Entscheidungen treffen, sondern für die gesamte Bevölkerung. Und das ist nun mal 50-50 und nicht 70 oder 80-20.
Ja, ich glaube aber, dass paritätische Listen oder eine gleiche Auswahl es nicht automatisch besser machen. Es ist ein Weg dahin, aber ich denke, das ist schon auch viel um ja, was erwarten Menschen von PolitikerInnen oder was sind so Rollenbilder, die dahinter stecken. Es gibt eine Befragung unter BürgermeisterInnen, die gesagt haben, sie haben irgendwie das Gefühl, dass das Privatleben von denen mehr beobachtet ist, dass sie sich mehr beweisen müssen. Und auch, dass das äußere Erscheinungsbild stärker beachtet wird. Und das ist halt irgendwie so ein völlig falscher Ansatz. Was ist interessant an dem Privatleben oder warum ist das äußere Entscheidungsbild bei einer Frau wichtiger als bei einem Mann? Es geht irgendwie auch darum, einfach Gleichberechtigung im Kontext herzustellen, dass eine Frau sagt, okay, ich kann mich auf einer politischen Ebene genauso bewähren wie ein Mann, ohne dass dann darüber geredet wird, wie ich aussehe, was ich in meinem Privatleben mache, wie viele Kinder ich habe und lauter solche Sachen. Das dürfte eigentlich ja in einer gleichberechtigten Welt keine Rolle spielen.
Also du meinst jetzt nicht nur die schiere Menge, sondern auch, wie damit umgegangen wird, muss sich verändern.
Ja, absolut. Also es muss halt eine Weg- oder eine Abwandlung von diesem heute dominanten Leitbild geben, was den Mann als verantwortungsbewussten Haupternährer der Familie sieht. Also das ist
ja auf alle Fälle
dieses
ja.
typische Male Breadwinner Modell, was immer in der Forschung rumschwirrt. Ja, dieses Chef und Chefin sein ist das eine, weil es in der Arbeitswelt sehr wichtig ist. Aber es gibt halt auch noch Strukturen, die irgendwie dafür sorgen, dass Frauen im ehrenamtlichen Bereich, wenn es um eben sowas wie Kommunalpolitik, was ja schon eine große ehrenamtliche Komponente hat, nicht die gleiche oder nicht die gleichen Partizipationsmöglichkeiten haben. Und das ist meines Erachtens nach auch, dass sehr viel von der Care-Arbeit, also von der Pflege bei Frauen abgelagert wird. Und das ist eine strukturelle Sache. Also es ist einfach so, dass strukturell Frauen sich mehr um die Angehörigen, seien es Kinder oder ältere Familienangehörige, kümmern. Und also ich habe mir das jetzt, als ich studiert habe, eine Studienarbeit über männliche Beteiligung in der aktiven Vaterschaft geschrieben. Und da geht es eben darum, dass in Deutschland ist es so, dass man 12 Monate Elterngeld bekommt, dafür optional 2 Monate mehr, wenn der Vater sich beteiligt. Man kriegt eine Entgeltersatzrate von 65%. Also
was heißt das?
Entgeltersatzrate ist es das, was ich davor verdient habe. Wenn ich in Elternzeit wechsle, bekomme ich 65% davon vom Staat. Bis zu einem Höchstsatz von 1.800 Euro in Deutschland. Und es führt dazu, dass in Deutschland der Anteil an Vätern, die das in Anspruch nehmen, irgendwas zwischen 15% und 20% einpendelt.
Und was meinst du, woran das liegt? Also weil dieser Deckelungssatz zu niedrig ist oder wo ist da der Fehler?
Also der Deckelungssatz ist schon relativ hoch, jetzt wenn man auf einen Durchschnittsgehalt in Deutschland achtet. Ist es trotzdem zu niedrig, würde ich sagen. Ich glaube, dass es an diesen 65% liegt, weil 65% schon, ist es immer noch 35% Einschnitt deines aktuellen Gehaltes.
Ja.
Und es gibt, also in Norwegen, die haben das 2005 auch gemacht, neues Elterngeld eingeführt. Man kann 44 Wochen, also knapp ein Jahr bei 100% Lohnfortzahlung in Elternzeit wechseln oder bei 54 Wochen, also knapp über ein Jahr, bei 80% Lohnfortzahlung mit einem deutlich höheren Höchstsatz. Ich glaube, er liegt so bei knapp umgerechnet 2.000 Euro oder 2.500 Euro sogar. Das hat sich auch geändert in den Jahren. Und es hat dazu geführt, dass die kamen von 4% Beteiligungsquote der Eltern 2005 und sind 2015 bei 96% gewesen.
Nur bei
den
Männern.
Das hat schon auch Auswirkungen. Nur bei den Männern. 96% der Männer gehen in Elternteilzeit zu einem gleichberechtigten, also 50-50 Aufteilung. Nicht 2 Monate macht der Mann und die restliche Zeit macht die Frau, sondern es ist gleich aufgeteilt.
Das ist ja echt cool. Also da bist du ja, das ist dann der Normalfall. Du bist ja dann komisch, wenn du das nicht machst.
Es genau. Hat sich halt eingependelt, ja. Das ist das neue Normal sozusagen.
Genau, es ist völlig normal, dass ein Mann zu seinem Arbeitgeber sagt, hey, ich bin jetzt in Elternzeit, auch länger als 2-3 Monate, sondern eben auch mal ein halbes Jahr. Und es geht durch. Und ich glaube, dass eine höhere Entgeltersatzrate zu mehr Männer in der Pflege oder in der Pflege von häuslichen Angehörigen, also Kindern und ältere Menschen, führt zu mehr Anerkennung einer aktiven Vaterschaft und dementsprechend zu mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und das, also
ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Baustein, der sozusagen ja irgendwie so ein bisschen die Chancen dann wieder ausgleicht, auch bei ganz jungen Eltern. Aber dieses Problem, das wir haben, dass in der aktiven Politik, sei es auf kommunaler Ebene oder auch auf höheren politischen Ebenen, dass Frauen da so unterrepräsentiert sind, ich finde, das hört halt nicht auf sozusagen im Kleinkindalter. Und es, man sagt doch immer so, it's a man's world. Ich finde, die Strukturen, so quasi, wann ist denn Gemeinderat? Das ist am Abend. Wann ist Kreistag? Ganz im Ernst, da sind die Sitzungen oft am Nachmittag. Es hat nicht jeder einen Arbeitgeber oder keinen Arbeitgeber, sodass man das ermöglichen kann. Also auch so quasi das, was wir von unseren Politikern erwarten, das ist schon auch nicht so einfach zu vereinbaren mit einer Familie. Und da ist es fast wurscht, wie groß die Kinder sind. Meistens kann man sie ja nicht oder lässt man sie selten einen halben Tag allein für solche Geschichten.
Ja.
Ja, also ich kann eine Studie vom BMFSFJ,
was ist das?
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, klassisches deutsches Ministerium, alle irgendwie in einen Topf gewürfelt, was da passt, eine Abkürzung draus gebildet und das dann auch als URL im Internet verwendet. Die sagen, dass der Mainstream der Männer sich heute eingespannt zwischen traditionellen Pflichten von Männern mit einem klaren, begrenzten Rollenprofil einerseits, einer Fülle von neuen, weichen, ganzheitlichen Eigenschaften, Aufgaben und Möglichkeiten des Mannseins andererseits sieht. Also die Männer leben schon in so einer ambiguosen Welt. Trotzdem ist dieses klare Rollenprofil bei Männern irgendwie total schwierig, weil es eben verhindert auch, dass Frauen nach oben kommen können. Ja, und ich glaube, dass da einfach ein Wertewandel erforderlich ist.
Was sind Eigenschaften von Frauen und was sind Eigenschaften von Männern? Das bedingt sich ja gegenseitig. Und wenn sich das Bild von Frauen ändert, dann ändert sich auch das Bild von Männern. Und ich glaube nicht, dass alle Männer Ernährer sein wollen und dass sie die gesamte finanzielle Verantwortung ihres Haushalts auf den Schultern immer spüren wollen. Und ich glaube auch nicht, dass Männer es so toll finden, vielleicht die in Deutschland üblichen 2 Monate Elternzeit zu machen und den Rest ihren Frauen mit den Kleinstkindern zu überlassen. Ich glaube, dass es mittlerweile ganz viele andere Interessen gibt, aber das Konstrukt, in dem wir leben, ist halt eben noch so ein bisschen schwarz-weiß. Und ja, es verschwimmt sich ein bisschen, so wie du gerade das erzählt hast von dieser Studie, aber umso mehr müssen wir doch drüber reden, wie sich die Dinge verändern müssen. Und ich finde, man redet oft über Frauenquoten. Wir haben ja heute auch damit angefangen. Aber man kommt dann doch schnell auch darauf, was das für Männer bedeutet. Und ich glaube, dass es auch für Männer mehr Freiheit bedeutet, weil sie nicht mehr so klar in so einem Korsett sind, wie sie zu sein haben.
Es ist eigentlich von der Gesellschaft schon irgendwie so fast vorgegeben, dass es nur Frauen machen, in Teilzeit zu gehen, wegen ihrem letzten Kind. Also die Statistiken sagen, dass wirklich kein signifikanter Wert an Männern in Teilzeit geht, wegen einem Kind. Vielleicht gehen die ein bisschen in Elternzeit, aber Teilzeit macht keiner. Das machen nur Frauen. Und das ist halt eine wirkliche Karrierebremse, Teilzeit. Auch wenn es viele sagen und es irgendwie nicht wahrhaben wollen, aber wenn man zu einer Managerposition kommen möchte, dann geht es im Moment.
Und wir sehen ja auch, dass gerade in kleinen wie in großen Firmen, da sind Frauen auf der Vorstandsetage eher Mangelware. Das dürfte jetzt halt niemanden so überraschen, aber ich finde es so krass, dass es immer noch Großkonzerne gibt, die so unfassbar erfolgreich sind in diesem Land, wo keine einzige Frau im Vorstand ist. Und in manchen, also in den Aufsichtsräten, glaube ich, schaut es ein bisschen besser aus, aber in den Vorstand, das ist einfach unfassbar. Und jetzt gibt es ja so ein bisschen die Debatte wieder in Deutschland, dass es auch hier eine Frauenquote geben soll. Die Große Koalition hat sich da endlich zu so einem, ja, zu so einer Art Mindestbeteiligung verständigt, dass wenn es einen mehr als dreiköpfigen männlichen Vorstand gibt, dass börsennotierte Unternehmen dazu verpflichtet werden müssen, sozusagen bei der nächsten Neubesetzung eine Frau zu bestellen.
Was mich total freut.
Ja, höchste Zeit. Höchste Zeit, das nennen die jetzt, hat Frauenquote, aber es ist wohl nicht sozusagen abhängig von der Vorstandsgröße. Also wenn das jetzt ein riesiger Vorstand ist, dann ist da trotzdem vielleicht dann nur eine Frau. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir unter Parität verstehen und betrifft auch tatsächlich ganz schön viele Firmen noch. Also ich finde, man denkt ja so öfters, dass so Großkonzerne so modern sind und Diversität hochhalten, aber es betrifft tatsächlich 25 von 160 DAX-Firmen. Das sind schon noch viele, wo keine einzige Frau drin ist.
Ja, und ich glaube auch, dass so eine, also dass eine Frauenquote mehr auffällt, wenn man sagt, okay, es muss eine oder zwei Frauen im Vorstand sein, als wenn man eher das Ziel hat, das paritätisch zu besetzen. Ich glaube, je mehr Frauen da drinnen sind, desto mehr Normalität ist es, dass Frauen da sind. Ich glaube, wenn eine einzelne Frau in einem zehnköpfigen Vorstand ist, dann ist die mehr abgestempelte Quotenfrau, als wenn da fünf Frauen mit am Tisch sitzen.
So wie es ja eigentlich normal wäre, ja.
Diese Frauenquote finde ich echt wichtig, aber wir dürfen nicht Juhu schreien und uns irgendwie ausruhen, sondern das ist erstmal, dass jetzt überhaupt die Türen irgendwie nicht mehr abgeschlossen sind für uns, sondern eine Frau mal reinkommen kann und die können dann von innen auch viel bewirken. Aber es ist rein psychologisch so erwiesen, dass Leute... Also wenn du jemanden einstellst, wird dir jemand einstellen, dem du vertraust. Und es ist rein psychologisch so, dass du Leuten am meisten vertraust, die genau so sind wie du. Das ist, also, das heißt, ein weißer, 50-jähriger heterosexueller Mann wird einen weißen heterosexuellen Mann einstellen. Weil das einfach, also natürlich gibt es die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil einfach von der Psychologie her, du den Leuten vertraust, die dir am ähnlichsten sind. Und in den hohen Manager-Sachen, also in den Bereichen, da geht es nicht mehr nur drum, wie viel, weiß ich nicht, ob hat er jetzt einen Bachelor oder einen Master oder so, da geht es ganz viel um Bauchentscheidungen. Und diese Bauchentscheidungen sind halt einfach diese psychologischen Entscheidungen.
Ich glaube, es hat viele Gründe, dass wir da sind, wo wir sind. Ich glaube aber auch, dass wir nicht davon wegkommen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also wenn das Ziel ist, dass wir da diverser werden wollen und dass gerade auch in Unternehmen, wenn dort Frauen sind oder Menschen mit Migrationshintergrund, dass das irgendwie einen Effekt hat auf die Unternehmenskultur. Das ist ja so ein bisschen die Grundannahme, dass diverse Teams auch erfolgreicher sind, auch wirtschaftlich erfolgreicher. Da gibt es auch eine ganz bekannte Studie von McKinsey dazu. Wenn das das Ziel ist, dann brauchen wir halt Quoten. Weil das, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben, hat halt nicht geklappt. Weil dafür geht es in viel zu kleinen Schritten vorwärts. Und da bringt auch diese aktuelle Frauenquote der GroKo nicht viel. Das ist ein kleiner Schritt, aber es braucht eigentlich einen Meilenstein und sehr viel mutigere Vorgaben, auch wenn man zum Beispiel weiß, dass jetzt in der aktuellen Krise der Frauenanteil in den Vorständen in Deutschland gesunken ist und in anderen Ländern steigt er aber jetzt in der Krise. Ist doch interessant. Warum ist es bei uns so kulturell anders?
Wusste ich auch nicht, ist neu für mich. Ich war gerade am Überlegen, wo das herkommen kann.
Ich glaube, es hängt mit den Rollenbildern zusammen. In der Krise brauche ich quasi wieder den Staat, die starke Person. Es muss ja nicht ein Mann sein, aber in unserem Kopf ist es.
Aber ich war mir dessen nicht bewusst, dass in Deutschland, also mir war halt schon bewusst, dass generell einfach die Rollenbilder noch so stark vertreten sind und so stark irgendwie gelebt werden und gespürt werden. Aber mir war das nicht so bewusst, dass es in Deutschland jetzt extremer ist wie in den meisten anderen, sagen wir mal, westlichen Ländern. Also klar, die skandinavischen Länder sind ja irgendwie dafür bekannt, dass sie in dem Bereich viel weiter sind. Aber jetzt generell in den anderen Ländern, das überrascht mich jetzt irgendwie sehr. Also
ich finde, man braucht gar nicht so weit gucken. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen über die DAX-Konzerne gesprochen. Auch bei uns im Landkreis gibt es ja welche. Es gibt immer noch ein Viertel der DAX-Konzerne von diesem DAX 30, die gar keine Frau im Vorstand haben. Und das ist ja eine dieser Gruppen, wo diese Frauenquote hinzielt. zu diesen Konzernen gehört unter anderem auch Infineon und Linde. Infineon hat zwar immerhin einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat, aber im Vorstand keine einzige Frau aktuell.
Krass. Also, das soll sich bitte ändern. I may judge you by the other men, but you can't make me lose my cool.
Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, da dieser Wertewandel sehr wichtig ist, dass Frauen auch darin bestärkt werden, in diese Industriefächer zu gehen, Mathe, Informatik, Technologie. Es sind mehr Frauen, die Betriebswirtschaftslehre studieren als Männer, aber die müssen dann eben auch darin bestärkt werden oder die Möglichkeit bekommen, auch in diese Top-Manager-Positionen vorzurücken. Und wir brauchen andere Konzepte, wir müssen anderes Arbeiten etablieren, wir müssen einen führenden Teilzeit etablieren, auch wahrscheinlich eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie schaffen, nicht nur für Frauen, auch für Männer, das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, jetzt einfach ein bisschen mehr darauf zu achten, wie wir bessere Partizipationsmöglichkeiten auf solchen Ebenen schaffen können. Da müssen wir einfach einen Wertewandel herbeiführen. Denn es gibt, wenn wir über Frauen reden, auch noch Felder, die deutlich unschöner sind als jetzt Frauenquoten in Führungspositionen oder in der Politik, sondern es gibt ja immer noch ein großes Feld, wo Frauen bedroht sind, wo es um Gewalt an Frauen geht. Und das wollen wir heute auch nicht außer Acht lassen, weil es ist auch eine Benachteiligung, die in Deutschland sehr, sehr bemerkbar ist und auch sehr, sehr oft weggeschwiegen wird. Made me the cause to take us over the road. Made me the train to carry the heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark.
Made me the boat for the water. Ja, also wir haben ja eben das Thema häusliche Gewalt schon angesprochen, vor allem an Frauen. Und das ist ein Thema, das zwar jetzt mittlerweile präsent. Ich glaube, dass vielen Leuten nicht klar ist, dass es dir, also auch bei uns passiert. Wenn man das in den Medien hört, dann klingt es immer so weit weg. Und wir haben tatsächlich auch Zahlen gefunden, also eine Statistik, wie das bei uns hier direkt im Landkreis aussieht, also wirklich direkt bei uns in den Ortschaften. Und diese Zahlen sind von der Interventionsstelle Landkreis München, kurz ILM. Die sind dafür da, um Unterstützung und Hilfe anzubieten für Frauen und Kinder, die Opfer von häuslicher Gewalt sind.
Zumindest bei den Frauen, die sich Hilfe suchen bei dieser Interventionsstelle, ne?
Genau, also deren Zahlen sagen, dass im Jahr 2019, also letztes Jahr, 269 Fälle, also Menschen, die sich, Frauen, die sich an diese Stelle gewendet haben, dass sie häusliche Gewalt oder generell einfach Gewalt erfahren und die sich eben an diese ELM-Stelle gewendet haben. Das heißt, da sind zum Beispiel auch, die Dunkelziffer ist da gar nicht mit berechnet. Und diese Fälle sind eben gestiegen, weil im Jahr 2018 waren es 240 Fälle. Und wenn man jetzt mal schaut auf die aktuelle Situation, wenn man jetzt auch die ganze Zeit in den Medien hört, ja, wahrscheinlich ist die häusliche Gewaltrate noch mehr gestiegen, kann man sich nur ausmalen, wie die Zahlen wahrscheinlich für 2020 aussehen werden. Also ich finde das Ganze sehr erschreckend. Ich habe dann mal noch weiter geschaut in diesem in den Zahlen, die bereitstellen. Und ich fand es sehr erschreckend, was da rauskam, dass nämlich 93% der Fälle berichten die Klienten, dass sie wiederholte Gewalt, hatten. Also es war nicht nur einmal ein Ausrutscher oder so, wie man das manchmal versucht zu beschönigen, sondern wiederholte Gewalt. Und im Durchschnitt lebten sie knapp 9 Jahre in einer Gewaltbeziehung. 33% dieser Klienten sind sogar 10 Jahre in einer gewaltgeprägten Beziehung gewesen. Und ich finde, das ist eine sehr erschreckend hohe Zahl.
Ja, es ist echt erschreckend. Und wenn man sich überlegt, dass es einfach ja fast jeden Tag dazu kommt, dass häusliche Gewalt angewendet wird. Und es ist auch so lange geht, bis Opfer sich an Hilfestellen wenden. Das ist wahrscheinlich verständlich aufgrund der Situation, aber es ist echt ja, beängstigend, wenn man das jetzt so mitbekommt.
Ja, also mir war das ehrlich gesagt davor auch nicht so bewusst, dass es in unserem Landkreis so, also wirklich, dass man da konkrete Zahlen dazu finden kann und die so erschreckend sind. Das, ja, also mir bleibt da manchmal sogar die Sprache weg.
Ich finde, man kann sich gar nichts, ich will mir gar nicht vorstellen, wie man sich fühlt in so einer Situation. Ich glaube, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich bin einfach nur froh, dass wir in einer Kommune leben, wo es Unterstützungsangebote gibt. Und wir haben jetzt gerade über die Fälle und die Fakten sozusagen gesprochen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass Frauen und Kinder, die in Gewaltbeziehungen leben, Beratung und einen Weg rausfinden. Und da macht, glaube ich, diese Interventionsstelle eine ziemlich gute Arbeit. Und deswegen sollten wir sie vielleicht auch hier offensiv bewerben. Ella, hast du die, wie erreicht man denn die Interventionsstelle? Also googeln könnt ihr natürlich.
Genau, also ihr findet die unter Google, entweder Interventionsstelle Landkreis München, ILM. Und die Telefonnummer ist 089-6221-1221. Und auf dieser Telefonnummer könnt ihr Montag bis Freitag von 8 bis 12 anrufen. Aber wenn es dringend ist, es gibt auch eine rund um die Uhr Hotline, die ich glaube für ganz Bayern ist. Das ist die bundesweite Hilfe, das bundesweite Hilfetelefon. Und die Nummer erreicht man unter 08000 116 016. Aber in wirklich akuten Notfällen sollte man sich bitte immer an die Polizei wenden unter 110.
Und damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt es auch noch was anderes aus unserem Landkreis, was vielleicht auch nicht alle wissen, und zwar so eine Art Präventionsarbeit für Männer. Also eine Beratung für Männer, die sozusagen merken, ich habe da ein Problem. Die irgendwie handgreiflich werden, die aggressiv reagieren,
genau.
Wo es zu Gewalt vielleicht schon gekommen ist oder eben kurz davor ist. Und das nennt sich Männerberatung im Landkreis München. Gerne auch mal googeln und dort melden oder wenn es nötig ist, dort melden. Das ist schon toll, dass es das gibt bei uns und dass es auch genauso wie diese Interventionsstelle halt eine kostenlose Leistung ist, dass man sich da einfach helfen lassen kann.
Ja, diese Stelle ist auch noch gar nicht so alt, also knapp ein Jahr, glaube ich. Und das ist auf alle Fälle auch eine gute Unterstützung, einfach um Präventionsarbeit zu leisten und nicht nur an den Folgen zu arbeiten.
Wir haben heute eine Perspektive bekommen, wie Frauenbeteiligung, Partizipationsmöglichkeiten besser ausgebaut werden können, wie wenig politische Partizipation aktuell im Landkreis München noch passiert. Es war auch interessant, einen Einblick zu bekommen, wie erschreckend hoch doch die Zahlen an Gewalt gegen Frauen gerade auch bei uns im Landkreis sind. Trotzdem, glaube ich, haben wir auch viele Lösungsmöglichkeiten für dieses Partizipationsthema gefunden. Ich glaube, es gibt einen Weg zu mehr Gleichberechtigung. von Männern und Frauen auf allen Ebenen, politisch sowie wirtschaftlich.
Stück für Stück.
Genau, Stück für Stück, wie du sagst, Sabine. Und ich glaube, das ist auch ein Hinweis, achtet darauf in eurem Alltag, seid sensibel für die Belange von Frauen in eurem Umfeld. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, wendet euch an die Informationsstellen, die wir haben und guckt einfach, dass ihr für euch ein Umfeld schafft, in dem gleichberechtigte Teilhabe möglich ist. Und damit wünschen wir euch ein schönes zweites Adventswochenende, eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin alles Gute.
Alles Tschüss.
Gute. Ciao.
Ciao. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.